wenn man eine, egal fast welche, Auseinandersetzung vor Gericht hat und eine Partei obsiegt und die andere Partei unterliegt, dann wird die unterliegende Partei in den seltensten Fällen, also ich habe es eigentlich, glaube ich, nie erlebt, dass jemand einen Prozess verliert und sagt, ich habe den Prozess zu Recht verloren.
Recht ist der Dritte.
Das wäre das Ideal, dass die unterliegende Partei in einem Prozess sagt, ich habe zwar nicht Recht bekommen mit meiner Auffassung, aber dennoch ist Recht gesprochen worden. Das ist sehr hochgegriffen.
Wenn zwei sich streiten, dann steht das Recht daneben und ist freundlich bereit zu vermitteln und eine dritte Position zu formulieren, die von keinem der beiden erfunden worden ist, aber für beide gültig ist.
Mich nervt am Rechtsstaat die fehlende Akzeptanz der Bevölkerung.
Lob des Rechts. Warum wir Regeln, Vorschriften und Paragraphen brauchen. Ein Feature von Florian Felix Wey.
Wenn ich meine erste Vorlesung bei Studenten im ersten Semester mache, ist meine erste Frage, die ich an sie stelle, wozu brauchen wir Recht?
Wozu brauchen wir Recht? Blöde Frage.
Warum brauchen wir Recht? Wie funktioniert Recht? Und der Ausgangspunkt ist letztendlich, dass in einer Gesellschaft mit Menschen, Menschen eben sich dadurch auszeichnen, dass sie unterschiedliche Interessen haben.
Ey! Hä? Warum stehst du da? Ich meine, warum stehst du da? Das ist mein Platz, ja? Das war immer mein Platz und das wird auch immer mein Platz sein, okay?
Entschuldigung, aber bitte?
Hau ab! Zieh Leine, verpiss dich!
Ich kann stehen, wo ich will. Das ist öffentlicher Raum. Außerdem war ich zuerst da.
Und dass unterschiedliche Interessen miteinander kollidieren können. Und letztendlich muss dieser Konflikt gelöst werden, indem ich Prioritäten setze. Indem ich also sage, wessen Interesse hat Vorrang vor dem Interesse des anderen.
Jetzt hör mir mal genau zu, du kleine Bitch, ja? Ich zähle jetzt bis drei und dann bist du hier weg. Und zwar so weit weg, dass ich dich nicht mehr sehen kann. Klar? Eins.
Na, das geht ja los.
Zwei.
Recht ist der Versuch, die Beziehungen von Menschen untereinander in eine Ordnung zu packen, die legitimiert und verlässlich ist und...
Langsam reicht's mir, Wichser. Woher nimmst du das Recht, dich so aufzuspielen, hä? Wer bist du? King of the Road? König der Löwen? Der Chef-Pinguin?
Drei.
Recht, würde ich jetzt mal sagen, ist der Versuch, Regeln aufzustellen, die Allgemeingültigkeit haben, die für alle, die diesem Recht unterworfen sind, Geltung haben, die auf eine nachvollziehbare Art und Weise entstehen.
Das ist meine Hut, ja, meine Hut. Ich mache hier die Regeln.
Und dann angewendet werden für diejenigen, für die sie gelten, diese Rechtsnormen.
Wenn man jetzt sich so anguckt, die Antwort versuche.
Antwort worauf?
Die wichtigsten ist die Frage.
Meine Fragen stehen doch noch alle aus.
Kommt es irgendwie aus der Natur? Kommt es irgendwie vom Himmel? Oder kommt es aus der Backstube des Gesetzgebers?
Ja, da würde ich eher sagen, das sind die Gesetze, die daherkommen. Ja? Ob die Gesetze tatsächlich immer das Recht widerspiegeln, ist ja dann nochmal eine andere Frage. Also
Recht ist der Dritte.
Ich bin die Dritte, die Vermittlerin, die Vernunft. Ich liefere Einsichten und Gedanken weiterer Dritter, Vierter, Fünfter. Zitate zum Beispiel, auch mal ein Gedicht, um die Wogen zu glätten.
Ich bin der Wille, die Unterwerfung, die Macht.
Ich bin der Kompromiss, das Nachgeben, der Halt der Gesellschaft.
Ich bin
ein Migrantenkind.
Georg Oswald und bin Schriftsteller, Jurist, Lektor, habe lange Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet.
Mein Name ist Simut Göbel-Peischert. Ich bin Professorin für Wirtschaftsrecht an der Hochschule Anhalt.
Mein Name ist Thomas Brechenmacher. Ich bin Historiker und habe eine Professur an der Universität in Potsdam für neuere Geschichte.
Ich lehre, ich diskutiere und ich debattiere liebend gerne über Recht.
Mein Name ist Gero Kellermann. Ich
bin tätig an der Akademie für politische Bildung in Tutzing am Starnberger See. Und ich betreue hier an der Akademie für politische Bildung das Themenfeld Staatsverfassungsrecht und Rechtspolitik.
Und?
Ich finde das toll, wenn das Radio intellektuell ist.
Gesine Palmer, Publizistin, Theologin, Berlin.
Gestatten, mein Ensemble.
Ich verkünde im Namen des Volkes das folgende Urteil.
Erstens.
Im Namen des Volkes folgendes Urteil.
Im Namen des Volkes.
1085 Gerichte,
22.000 Richter,
166.504 Rechtsanwälte,
6.500 Staatsanwälte.
Es gibt in Deutschland 1085 Gerichte, 166.504 Rechtsanwälte, mehr als 22.000 Richter und über 6.500 Staatsanwälte. Und es gibt Streit, viel Streit.
Davon kann nicht die Rede sein. Ich streite nicht, ich habe Recht. Vielmehr, wenn ich Recht habe, hol ich mir mein Recht. Aber ich streite nicht. Nur Dummköpfe streiten.
Merkst du selber, oder?
Was soll das jetzt heißen?
Kein Streit, nein. Ich sag dir, was du bist. Streithammel. Rechthaberisch. Ja, du bist ein Rechthaber. Und das meine ich keineswegs positiv. Du hast nicht Recht. Du willst es nur haben und nicht hergeben.
Sprache. Es gibt den Rechthaber, aber nicht den Richtighaber.
Aber es gibt den Richtigsteller. Ne? Also richtig wird gestellt und Recht wird gehabt.
Ich denke, Recht sollte richtig sein. Also das ist, glaube ich, der Anspruch. Richtiges Recht ist eine Formulierung, die Juristen schon verwenden und die bedeuten soll, dass also sozusagen die formale Rechtsanwendung, die formal richtig ist, deren Ergebnis aber ungerecht ist, am Ende dann nicht richtig sein kann.
Es ist immer nur relativ richtig. Es ist immer nur vorläufig richtig. Genau wie naturwissenschaftliche Sätze auch. Die sind auch immer nur nach Popper vorläufig falsifizierbar. Und so ist auch das Recht nur so lange richtig, wie es von einer Mehrheit von Menschen innerhalb eines Rechtssystems als richtig empfunden wird.
Wenn etwas kollektiv als richtig empfunden wird, schlägt es sich auf Papier nieder. Viel Papier. 1797 Gesetze und 2866 Rechtsverordnungen existieren hierzulande, Stand 2024. Vermutlich noch ein paar mehr, denn die Gesetzesflut schwillt an, statt abzunehmen. Insgesamt umfasst sie 96.878 Einzelnormen. Viele davon sind unbequem.
Ich muss diese Woche 188 Euro an den Berliner Polizeipräsidenten überweisen, weil ich zu eng an der Kreuzung gestanden habe, in einer Gegend in Berlin, wo jeder sich so hinstellt. Mich hat es jetzt erwischt und es hat 100 andere Leute nicht erwischt. Mein Mann sagt, das ist doch ungerecht, sage ich, nein, so funktioniert unser Rechtssystem.
So funktioniert unser Rechtssystem, durch Normen. Kann man jede Norm kennen? Nein, nicht mal der streberhafteste Jurist tut das. Kann man mit ihnen unterhaltsame Stunden verbringen? Durchaus. Manch unscheinbare Norm hat ihren eigenen Witz. Etwa Paragraph 923 Bürgerliches Gesetzbuch BGB.
Steht auf der Grenze ein Baum, so gebühren die Früchte und, wenn der Baum gefällt wird, auch der Baum den Nachbarn zu gleichen Teilen.
Unter altphilologisch gebildeten Juristen gilt dieser Paragraph als Juwel. Sie entdecken darin das Versmaß des Hexameters. Absatz 3 beweist dann, dass dies lyrisch noch steigerungsfähig ist.
Diese Vorschriften gelten auch für einen auf der Grenze stehenden Strauch.
Apropos auf der Grenze stehen.
Benutzen wir das mal als Spielvorlage. Nicht als lyrische, sondern eher dramatische. Der entscheidende mittlere Absatz ist allerdings in nüchterne Prosa gefasst.
Jeder der Nachbarn kann die Beseitigung des Baumes verlangen.
Ein Baum bin ich jedenfalls nicht.
Kann man so sehen oder so. Was stört, kommt weg.
Ich bin eine Manifestation, eine unverrückbare Tatsache. Ich stehe hier und markiere das Ende von dir und den Beginn von mir. Du kannst nicht sein, wo ich bin, weil du nicht ich bist. Deine Welt endet, wo ich stehe. Punktum. Das ist unverhandelbar.
Der Anspruch auf die Beseitigung ist ausgeschlossen, wenn der Baum als Grenzzeichen dient und den Umständen nach nicht durch ein anderes, zweckmäßiges Grenzzeichen ersetzt werden kann.
So,
Wir sehen, für alles gibt es Regeln, sogar für diesen Sonderfall BGB Paragraphen 923, genannt Grenzbaum. Aber wo ist die Regel für unseren kleinen, konstruierten Alltagskonflikt?
Mal überlegen. Hier wäre eine Regel für unseren Alltagskonflikt, unterteilt in 4 Abschnitte. 1. Jeder Mensch hat Recht auf Raum, weil er Raum braucht, um sein zu können. 2. Wer einen Platz eingenommen hat, aber zu einem anderen Platz will, muss eine Positionsänderung vornehmen dürfen. 3. Ist der angestrebte Platz besetzt, muss der Ortswechsel nach einem Verfahren stattfinden, das das Recht auf Raum des anderen nicht beeinträchtigt. 4. Die Regel muss einvernehmlich beschlossen werden.
Dann ist Recht richtig, im Kleinen und im Großen.
Wenn Sie an ein staatliches System der Gewaltenteilung glauben, dann haben wir Repräsentanten. Diese Repräsentanten haben in ihren Parlamenten darüber entschieden, was rechtlich richtig ist.
Da wäre dann tatsächlich auch noch zu fragen, ist das Recht, auch wenn es formal richtig angewendet wird, führt es zu richtigen Ergebnissen oder eben nicht?
Es ist nicht meine Aufgabe als Jurist, darüber zu entscheiden, ob ich die politische Sinnhaftigkeit, die Zielsetzung, das Ergebnis, was erzielt werden soll, für richtig oder falsch achte. Ich kann nur darüber befinden, ob die Mittel, die eingesetzt worden sind, die richtigen sind, ob sie angemessen sind oder ob man gegen andere Gesetze verstößt. Wenn ich Demokratie ernst nehme, muss ich die Gewaltenteilung ernst nehmen.
Die Regel gilt aber nicht.
Gilt nicht.
Weil wir gar nicht über sie abgestimmt haben.
Wir haben nicht abgestimmt.
Und die Gewaltenteilung gibt mir nicht das Recht, die Inhalte zu prüfen, sondern die Anwendung zu prüfen.
Wir können nur versprechen, und das verspreche ich im Namen aller Richter des Bundesverfassungsgerichts, dass wir getreu dem geleisteten Eide unserer Pflicht tun wollen, auf das, um mit einem Wort der Schrift zu sprechen, Rechtquelle wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein starker Strom.
Recht, Quelle wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein starker Strom.
Die Wucht des Alten Testaments, Amos 5, Vers 24, aus dem Munde von Hermann Höpker Aschoff, dem ersten Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Wir aber, wir machen es ein paar Nummern kleiner.
In Veranstaltungen, wenn man mit den Leuten darüber spricht, wie empfinden sie das Recht, sind wir ganz schnell bei zu viele Normen, zu viel Bürokratie, zu viele Paragraphen. Da ist ja auch berechtigt, das hervorzuheben. Aber das Recht müsste noch viel stärker durch Lob zum Beispiel zur Geltung gebracht werden, dass gesehen wird, das sind nicht nur steife Paragraphen, sondern es ist ein lebendiger Teil unseres Lebens.
Ein Rechtsstaat, in dem das Gesetz und die Gesetze, die demokratisch legitimiert in Kraft gesetzt wurden, richtig angewendet werden. Wenn man das erreicht, dann kann man sich glücklich schätzen.
Wenn man das Recht richtig loben will, muss man das beachten. Es reicht nicht zu sehen, wie das Recht in Büchern formuliert ist. Man muss dann natürlich auch sehen, wie funktioniert die Gesellschaft auf dieser Grundlage. Es ist ja erstmal ein Text, ein Buch, was man auch in den Schrank stellen kann. Man muss sich dann dieses Zusammenspiel anschauen.
Tatsächlich ist das so, dass ich vielen Leuten sage, du kannst so froh sein, dass du in einem Land lebst, wo selbst deine dämliche Meinungsäußerung, die mir total gegen den Strich geht, ihre Daseinsberechtigung hat. Ja, du darfst dich hinstellen und darfst mir was davon erzählen, dass in den Schulen mehr deutsche Gedichte gelesen werden sollten, obwohl du selber kein einziges deutsches Gedicht kennst, du Hammel.
Der Wein, der schmeckt
wo je bei altem gutem Wein der Württemberger zecht, da soll der erste Trinkspruch sein, das alte gute Recht.
Und trotzdem darf man das erzählen, das ist doch in Ordnung.
Wie soll ich das Recht loben?
Das Recht, das uns Gesetze gibt, die keine Willkür bricht, das offene Gerichte liebt und giltig Urteil spricht.
Es gibt mir die Möglichkeit, meine Handlungsoptionen zu diskutieren. Es ist klagbar, wenn ich das Recht darauf habe, was weiß ich, eine bestimmte Arbeitszeit nicht zu überschreiten oder auf eine gesundheitliche Behandlung. dann kann ich das rechtlich einklagen. Es strukturiert das gesellschaftliche Zusammenleben und setzt erstmal einen interessanten Rahmen, weshalb ich auch der Meinung bin, dass man unbedingt Rechtskurse in Schulen einführen sollte.
Rechtsstaatlichkeit setzt ein demokratisches Grundbewusstsein voraus und es setzt voraus, dass wir das Recht nicht ignorieren oder es nur dann anwenden, wenn es für unseren Vorteil ist, wenn wir dem Nachbar eins über eine Dez geben wollen, aber nicht, wenn das Recht eben um die Ecke kommt und sagt, tut mir leid, aufgrund unserer Ordnung musst du zum Beispiel auch Steuern zahlen. In Deutschland, ja, und kannst nicht das alles hier genießen.
Das Recht, das mäßig Steuern schreibt und wohl zu rechnen weiß, das an der Kasse sitzen bleibt und kargt mit unserem Schweiß.
Dass man aufs Recht einen Trinkspruch ausbringt, wie hier der schwäbische Dichter und Dr. Juris Ludwig Uhland im Gedicht »Vom alten guten Recht«, ist eine Seltenheit. Auch Uhlands Hymne von 1815 war weniger Loblied als Forderung. Die Forderung an den württembergischen König Friedrich I., die 1805 ausgesetzte landständische Verfassung wieder zu reaktivieren. Und selbst diese war noch weit entfernt von einem Rechtsstaat gewesen. Allein das Wort Rechtsstaat fand erst um 300 Jahre verspätet einen Platz im Deutschen. Als Übersetzung des englischen Begriffs Empire of Laws von James Harrington aus dem Jahr 1656 stand es zuerst auf einem Buchtitel und keineswegs in einer Verfassung.
Robert von Mohl, Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates, Tübingen 1840.
Wobei Polizei damals noch allgemeine Verwaltung bedeutete. Loblieder auf den Rechtsstaat wurden indes noch immer nicht gesungen. Und selbst in unserem Grundgesetz von 1949 versteckt sich der Begriff in einem unspektakulären Einleitungssatz zur Gliederung der Bundesländer.
Alle deutschen Kauffahrteischiffe bilden eine einheitliche Handelsflotte.
Stopp. Das ist der Satz davor, Artikel 27. Ich meine Artikel 28.
Oh, Entschuldigung, da habe ich mich verblättert. Hier. Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muss den Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen.
Danach wird der Rechtsstaat nicht mehr erwähnt, weil er so selbstverständlich erscheint wie das Recht an sich, über das man allerdings weit häufiger mault und schimpft, als es zu loben. Was paradox ist, denn Kritik wird erst von einer stabilen Rechtsordnung ermöglicht, selbst fundamentale Kritik, die genau diese Rechtsordnung schwächen will. Eine Definition des Rechtsstaats muss her. Er ist ein
bewusst auf die Verwirklichung von Recht ausgerichteter Staat,
sagt das Lexikon, was uns unweigerlich zur Frage zurückleitet, was ist Recht?
Die Frage kann ich so gar nicht beantworten, viel zu kompliziert.
Recht, Neutrum. Zentraler Begriff der Rechtswissenschaft, der so komplex ist, dass er sich nicht mehr sinnvoll einheitlich bestimmen lässt. Gerhard Köbler, Etymologisches Rechtswörterbuch.
Willkommen auf einem Karussell, auf dem wir uns schwindlig denken können. Recht, Moral, Unrecht, Ethik.
Der jüdische Philosoph Hermann Cohen, 1902 bzw. 1904 kam er heraus mit einer Ethik des reinen Willens. Und da hat er als Neukantianer, als der er bekannt war in der Philosophenszene, er war sogar der erste jüdische deutsche Ordinarius. Und er sagt, um es ganz knapp runterzubrechen, die Ethik ist die Logik der Geisteswissenschaften und sie hat ein wissenschaftliches Faktum. So wie die Mathematik das wissenschaftliche Faktum zur Logik ist, ist die Rechtswissenschaft das wissenschaftliche Faktum zur Ethik. Und das heißt, im Grunde ist alle unsere Moral auf Rechtsvorstellungen aufgebaut und muss mit ihnen geändert werden. Und umgekehrt passen sich auch unsere Rechtsvorstellungen immer an die moralischen Entwicklungen an.
Wenn man sich die Debatten im Bundestag, also die Backstube des Gesetzgebers, anschaut, da haben wir ja starke Moraldiskurse. Ja, dieses, das kann nicht sein, das ist Unrecht oder das ist nicht richtig, wie das geregelt ist, wir müssen es anders regeln. Und dieses Aufeinandertreffen verschiedener auch Moralvorstellungen, das mündet ja dann in einem Verfahren, wo dann eben Recht geschaffen wird, geändert wird, reformiert wird oder vielleicht auch so gelassen wird, wie es vorher gewesen ist, da ist dann doch schon dieser Zusammenhang. Also diese moralischen Fragen, die sind dem Recht oder dem neuen Recht vorgeschaltet.
Also wir haben zum Beispiel in den 60er, 70er Jahren erst die Gewalt aus den Kinderzimmern juristisch vertrieben. Und jetzt ist eine Generation herangewachsen oder zwei Generationen, die tatsächlich mit der Vorstellung aufgewachsen sind, dass es nicht richtig ist, wenn Papa mal zuhaut oder Mama. Ne?
Da sind wir beim Recht wieder, was durchsetzbar ist mit staatlichen Maßnahmen, mit dem Gewaltmonopol des Staates. Und bei Moral, da kann es ja auch Sanktionen geben. Zum Beispiel, man wird nicht mehr eingeladen oder man wird nicht gegrüßt. Oder das ist auch sanktionsfähig, die Moral. Technisch gesehen ist es unterschiedlich, aber im Entstehungsprozess des Rechts sind dort auch sehr enge Zusammenhänge, die auch sein müssen.
Und umgekehrt zieht natürlich auch die Juridifizierung von solchen moralischen Vorstellungen ihrerseits wieder moralische Vorstellungen nach sich.
Moralische Vorstellungen sind etwas Wunderbares, die meisten jedenfalls. Aus ihnen erstrahlt das milde Licht eines kommenden Paradieses. Aber sie haben einen Haken. Sie unterliegen höchst unterschiedlichen Auffassungen. Wo jedoch Unterschiede aufeinanderprallen, braucht man praktikable Entscheidungsmaßstäbe. Der beste, einfachste, klarste ist eine physikalisch messbare Größe, Maßeinheit Newton. Die Kraft der Faust. Das Faustrecht des Stärkeren.
Lässt Gewalt sich blicken, geht das Recht auf Krücken. Deutsches Sprichwort.
Doch wie das Sprichwort erkennt, das Recht des Stärkeren ist eine Contradictio in adjecto, ein Widerspruch in sich. Es ist ja gerade kein Recht.
Also wenn man positivistisch drauf blicken würde, würde man sagen, doch schon, aber es ist halt ein anderes Rechtsverständnis, als wir es haben. Auch das ist ja eine Rechtsordnung, nur halt eine, von der wir sagen, die ist barbarisch, die passt nicht zu unserer Gesellschaft, passt nicht zu unserer Vorstellung, dass jeder Mensch Rechte hat, egal wie stark er ist.
Ich weiß, dass du mir überlegen bist, aber nur körperlich.
Ach, ich kann dich auch jederzeit charmieren und um den Finger wickeln. Komm, lass uns die Plätze tauschen. Wäre es nicht rein zu deinem Vorteil? Schließlich sollst du auch mal was Besseres zu sehen kriegen hier.
Wie großzügig.
Steht sich ausgezeichnet hier auf meinem Platz. Tolle Aussicht, echt schönes Fleckchen. Während bei dir, also schau selbst.
Vielleicht stehe ich auf einer Goldmine und du nicht.
Also Goldmine.
Ich trau dir nicht. Erst Schläger, dann Diplomat. Sowas geht nie auf.
Advokat, nicht Diplomat. Als solcher versuche ich mal, mich deinem rechtlichen Horizont anzupassen. Formal gültige Regeln. Also, jeder hat das Recht, sich frei zu bewegen. Freizügigkeit, nie gehört?
Freizügigkeit bedeutet, du darfst mit deiner Figur einen Zug auf das Feld machen, das noch frei ist. Hier ist nichts frei, hier stehe ich.
Nee, das kommt nicht vom Schach. Freizügigkeit steht wörtlich so irgendwo. Irgendwo steht das im Gesetz. Und wenn das da so steht, dann gilt es auch. Recht nämlich ist Sprache.
Ja. Es ist in andere Formen von Sprache als die eigentliche Sprache. Sprache übersetzbar, aber es ist gemacht aus Sprache.
Ich glaube nicht. Ich glaube, Recht wird in Sprache abgebildet, unzureichend abgebildet, muss deswegen ständig auch verändert und verbessert werden. Aber eigentlich glaube ich das nicht. Eigentlich glaube ich, dass es einen vorsprachlichen Rechtszustand gibt. Ich glaube, Menschen, die Sprache nicht zur Verfügung haben und die auch nicht in der Lage sind, Gesetze als abstrakte Gesetze zu formulieren, trotzdem wissen und ein Gefühl dafür haben, was Recht ist und was nicht.
Recht ist Sprache. Sprache ist Sprechen. Sprechen ist Verhandeln. Verhandeln ist Kampfpause. Kampfpause ist unmännlich. Recht ist also weiblich.
Das Recht ist sächlich.
Ich würde diese Kategorie männlich-weiblich jetzt nicht auf das Recht als Normphänomen anwenden, sondern eben auf die Rechtspraxis. Wie sieht es mit Rechtsvorschriften aus? Zum Beispiel im Grundgesetz die eingefügte Gleichberechtigung in Artikel 3 und dann eben die Frage, was wird daraus von der grundgesetzlich vorgeschriebenen Gleichberechtigung von Mann und Frau in den anderen Rechtsgebieten? Und das hat ja dann auch noch ganz schön gedauert, bis jetzt im Familienrecht und so weiter entsprechende Realisierung dieses Prinzips passiert sind.
Tatsächlich habe ich selber das Recht deshalb nie als männlich empfunden, weil ich ja quasi durch meine Person das ja gleich auch mal automatisch weiblicher gemacht habe, ja.
Also es ist natürlich lange ein Recht gewesen, das Männer begünstigt hat und ist es in Teilen wohl noch. Da gibt es schon noch Luft nach oben in der Gestaltung des Rechts als eines, das auch die Geschlechtergerechtigkeit fördert. Aber man kann schon sagen, da haben wir wirklich einen guten Weg schon hinter uns und ich hoffe, dass wir den noch weitergehen.
Recht ist vielleicht nicht mehr männlich, doch Männer streiten sich öfter als Frauen. Und schlimmer, sie bestreiten das Recht des anderen zu streiten. Jedenfalls in unserem Demonstrationsbeispiel.
Du hast überhaupt kein Recht, dich meinen Ansprüchen zu verweigern. Wer bist du denn? Ein Niemand. Noch viel weniger als das. Eine Niemandin.
Natürlicherweise ist ein Streit um Recht ebenso wie ein Streit um Wahrheit immer zugleich Streit über den Streit. Das heißt, dem Gegner wird das Recht zum Streiten bestritten. Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren.
Allerdings ist der Platz, auf dem du stehst, für Männer reserviert. Nur für Männer.
Wo steht das?
Hier, da. Ich habe eine Urkunde von 1166, gilt für alle Zeiten. Päpstliche Bulle von Alexander III. Niemals widerrufen worden. Kommt direkt vom Herrgott. Okay, ist in Latein, müssten wir jetzt erstmal übersetzen lassen, aber...
Das ist jetzt natürlich ein reiner Bluff, ein Einschüchterungsversuch. Denn Sprache macht zwar mündig, aber entmündigt auch diejenigen, die sie nicht beherrschen.
Recht ist nur für den verständlich, der eine gewisse Sprachkompetenz hat. Und Recht ist aus Sprache gemacht.
Im evolutionären Kontext gesehen ist Sprache eine extrem unwahrscheinliche Art von Geräusch, das eben wegen dieser Unwahrscheinlichkeit hohen Aufmerksamkeitswert und hochkomplexe Möglichkeiten der Spezifikation besitzt. Niklas Luhmann, die Gesellschaft der Gesellschaft.
Ich kann weder Latein noch Soziologenchinesisch. Du mit Sicherheit aber auch nicht. Also lass den Quatsch. Du wirst nie ein Gesetz finden, das mir verbietet, zu stehen, wo ich stehen will. Wir leben ja nicht in einer Diktatur. Niemand schreibt mir meinen Aufenthaltsort vor. Gibt zum Glück auch keine Transportpolizei wie in der DDR. Abtransportpolizei.
DDR-Geschichte ist etwas komplizierter als ein Prozess gegen Erich Honecker.
Die Rias-Runde. Meinungen im Widerstreit.
Aufgenommen 3 Jahre nach dem Mauerfall.
Wir haben das Recht in der DDR in gewisser Weise immer als Instrument der Herrschaft empfunden. Also es gab kein Rechtsbewusstsein, wo man wirklich das Gefühl hatte, man könnte auf dem Rechtswegen zu einem Stück Gerechtigkeit kommen.
Frau Bohley, Ihnen wird der Satz zugeschrieben,
der eine hochkomplexe Angelegenheit sprachlich so komprimiert, dass dieses Satzgeräusch nie mehr aus unserer aller Köpfe entschwand.
Wir erwarteten Gerechtigkeit und wir bekamen den Rechtsstaat.
Und das ist der Hintergrund auch für diesen Satz.
Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat. Der Satz, der eine Grundfrage des Staatsrechts und der Rechtsphilosophie anspricht, stammt von der Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley und ist von ihr in einem Gespräch von Politikern beim damaligen Bundesjustizminister Klaus Kinkel gefallen.
So Ingo von Münch, Hamburger Staatsrechtler und Grundgesetzkommentator im November 1994, also noch mitten in den aufgewühlten 90er Jahren, in seinem Aufsatz Rechtsstaat versus Gerechtigkeit. Der Satz, in welcher Gestalt auch immer er zunächst mündlich geäußert worden sei, ist so rund, so gefällig, so stimmig, dass er losgelöst von der historischen Situation für jedes Gefühl von erlebtem Unrecht zu taugen scheint.
Da versteckt sich, glaube ich, eine ressentimentbeladene Emotion gegenüber dem bundesrepublikanischen Rechtsstaat, der für diejenigen, die diesen Satz geäußert hat, befrachtet war, wahrscheinlich mit Vorstellungen von Dysfunktionalität. Und sie misskennt dabei, dass auch dieser Rechtsstaat natürlich nicht vollkommen ist, kann er nicht sein, aber dass er doch auch für ein prozessual abgesichertes, approximatives Annähern an gerechte Zustände doch eine Instanz ist.
War es ein zynischer oder ein weiser Richter, der zu einer Prozesspartei sagte: Sie wollen Gerechtigkeit? Ich kann Ihnen nur ein Urteil geben. Ingo von Münch.
Urteile fielen in der Aufarbeitung von DDR-Unrecht jede Menge. Rechtsstaatlich saubere, aber vielfach als unbefriedigend empfundene Urteile. Denn im Osten war Unrecht geschehen und das Unrecht sollte mit dem Recht des westlichen Rechtsstaates, ja was, getilgt, kompensiert, wiedergutgemacht werden? Ist so etwas überhaupt möglich?
Die Unrechtsdefinition ist rechtlich gesehen nicht unbedingt das, was die Gesellschaft auch jedes Mal als Unrecht definiert.
Man würde ja so im Rechtsdiskurs eher sagen, es ist rechtswidrig. Ja? Entweder ist es rechtmäßig oder nicht rechtmäßig. Und Unrecht, finde ich, da klingt doch auch mit, dass vielleicht so, Recht kann ja auch ungerecht sein oder als solches empfunden werden. Also da ist schon so etwas über das Recht hinausgehendes, eine Bewertung, das kann nicht mit unseren Rechtsprinzipien zusammenkommen, obwohl es vielleicht auch niedergelegtes Recht in den Gesetzbüchern ist.
Also gesellschaftliches Unrecht muss nicht rechtliches Unrecht sein. Idealerweise wäre das natürlich so, dass die Gesellschaft jede Vorschrift, die Unrecht definiert, auch als Unrecht begreift. Das ist im Strafrecht beispielsweise häufig gegeben. Ja? Körperverletzung ist Unrecht und ist auch in unserer Gesellschaft Unrecht. Ja? Bei Schwangerschaftsabbrüchen sieht das beispielsweise schon anders aus. Wir definieren weiterhin ein Modell, in dem wir den Schwangerschaftsabbruch für grundsätzlich rechtswidrig erachten im Gesetz. Die Gesellschaft sieht das, würde ich sagen, größtenteils anders. Wir dürfen es rechtfertigen im Recht. Die Gesellschaft würde sagen, was brauche ich denn für eine Rechtfertigung, wenn eine Frau über ihren Körper entscheidet?
Es ist eine so grobe Ungerechtigkeit, dass Männer über mich entscheiden. Mich. Mein Körper, mein Leben, wo ich stehe, wo ich gehe, was ich darf, was ich nicht darf. Es ist Unrecht. Einfach Unrecht. So ungerecht.
Typisch. Einfach nur definieren. Das bin ich, mit meinem Körper mache ich, was ich will, da stehe ich, da gehe ich nicht weg. Also ungerechter geht's ja wohl gar nicht mehr. Absolutes Unrecht ist das. Es gibt doch auch noch mich.
Zwei Buchstaben nur sind es, die im Mund schnell wegschmelzen. Sobald man sein Lamento erhebt über erlittenes
Das Unrecht ist um so viel älter als das Recht, wie der Angriff älter ist als die Verteidigung. Gustav Radbruch, Aphorismen zur Rechtsweisheit.
Und das kennen wir alle, dieses initiale Unrecht, das einem schon als Kind widerfuhr.
Vielleicht habe ich Glück gehabt. Ich möchte nicht behaupten, ich hätte kein Unrecht erlebt. Aber ich kann mich jedenfalls ad hoc an keines erinnern.
Aber Sie haben schon mal einen Prozess verloren.
Oh ja, und zwar sehr einschneidend.
Gericht, Gericht, Gerechtigkeit, wir wollen nur Gerechtigkeit.
Also ein Familienrechtsstreit, in meinen Augen vollkommen ungerecht, vollkommen schädlich für alle Betroffenen.
Der König, der König, der König sagt uns seinen Spruch und seinen Spruch und seinen Spruch.
Und da war nichts zu machen. Und das war so ein Fall, wo die Gerichtsentscheidung regiert wurde von dem Wunsch, man wollte jetzt mal einen perfekten Vater haben. Hier glaubte man, ihn gefunden zu haben. Und das Ergebnis war, dass man dann eine völlig niedergelegte Mutter hatte.
Und dann waren sie zornig. Ich habe Gerechtigkeit erwartet, aber nur ein Urteil bekommen. Oder?
Diese Dinge passieren. Und es haben mich in der Zeit auch viele Menschen haben sich mir gegenüber benommen wie so ein Agent Provokateur und so, jetzt sprich dich mal gegen das Recht aus. Ich war bekannt unter manchen Kolleginnen und Kollegen aus der Geisteswissenschaft, dass ich diese schrägen Ideen von dem Cohen so toll finde. Und haben dann gesagt, guck mal, so schlecht ist das Recht. Und wenn das alles in Liebe geregelt worden wäre oder im unmittelbaren Dialog und so weiter. Ne? Ich habe immer daran festgehalten, dass für mich das Recht trotzdem richtig ist. Und ich mich natürlich auch diesem Rechtsspruch beuge, aber versuche innerhalb dieses Rechtsrahmens, den ich noch habe, das zu tun, was ich tun kann. Und diesen Rechtsrahmen dann auch irgendwie wieder zu erweitern.
Die Rechtsordnung sorgt, dass der Mensch seine Augen nicht unablässig wie Wachtposten aussenden muss, sondern sie manchmal unbesorgt zu den Sternen und den blühenden Bäumen, zu der Notwendigkeit und Schönheit des Daseins erheben kann.
Ein verführerisches Idyll, das der bedeutende Rechtstheoretiker und mehrmalige Justizminister in der Weimarer Republik, Gustav Radbruch, hier tuscht. Doch die Rechtsordnung ist zugleich ein Korsett. Manchmal, vielleicht sogar oft, drückt und zwickt es denjenigen, der sich darin eingezwängt sieht, also uns alle. Unrecht lässt sich innerhalb der Rechtsordnung ahnden, doch niemals Ungerechtigkeit verhindern. Es ist allerdings auch nicht ihr Ziel.
Weil es unmöglich ist, festzustellen, was gerecht ist, muss man festsetzen, was rechtens sein soll. Anstelle eines Aktes der Wahrheit, welcher unmöglich ist, wird ein Akt der Autorität notwendig.
Sagt Gustav Radbruch. Und Autorität bedeutet immer, ein anderer weist mir den Platz zu. Damit ist das Ungerechtigkeitsempfinden das erste Rechtsgefühl, das wir schon in der Kindheit erleben. Und es überlagert immer wieder alle Vernunfteinsichten.
So eine Ungerechtigkeit.
Immer gegen mich. Das ist so ungerecht.
Boah, ist das ungerecht.
Nee, das ist ungerecht. Das ist ungerecht.
Warum kriege ich nicht, was ich will?
Die Ungerechtigkeit ist deshalb die primäre Erfahrung, weil sie persönlichen Interessen widerspricht. Es ist ja deshalb ungerecht, weil ich das nicht bekomme, was ich haben möchte. Nicht so behandelt werde, wie ich behandelt werden möchte. Also letztendlich könnte man auch provokativ sagen, Ungerechtigkeit ist letztendlich nur der Anspruch daran, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden. Aber so funktioniert Recht nicht. Recht ist nicht dazu da, allen Bedürfnissen immer gerecht zu werden, sondern Recht erklärt Prioritäten, damit eine Gesellschaft funktioniert.
Gericht, Gericht, Gerechtigkeit, wir wollen nur Gerechtigkeit. Gericht, Gericht, Gerechtigkeit.
Was wir überall sehen und mit Händen greifen, ist die Ungerechtigkeit. Darüber ein ideales Gebilde der Gerechtigkeit freischwebend aufzuhängen, ist sinnlos.
Peter Noll, Schweizer Rechtstheoretiker. In seinen Diktaten über Sterben und Tod macht er angesichts einer tödlichen, tödlich ungerechten Krebserkrankung eine geistumstürzende Entdeckung.
Lassen wir uns von den Wörtern nicht täuschen. Ungerechtigkeit ist das Ursprüngliche, Gerechtigkeit das Ergebnis von Kritik und Reflexion. Gerechtigkeit müsste also heißen Ungerechtigkeit.
Das gefällt mir gut. Weil die Ungerechtigkeit beinhaltet diese Forderung der Machbarkeit.
Ungerechtigkeit.
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 Wir kommen nicht vom Idealzustand her, sondern wir kommen in der Realität eigentlich eher daher, dass wir sagen, also so wie es ist, ist es ungerecht. Wie kann man es denn weniger ungerecht machen?
Ich glaube immer noch an die Gerechtigkeit, muss ich Ihnen sagen.
Bekannte die DDR-Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley auch noch 12 Jahre nach der Wiedervereinigung.
Wissen Sie, was mich an diesem Satz irritiert? Wir haben Gerechtigkeit gewollt. Würde ich immer zurückfragen, ja von wem denn? Von der Bundesrepublik Deutschland? Warum sind wir denn verpflichtet, euch Gerechtigkeit anzubieten? Gerechtigkeit ist etwas, was in einem gesellschaftlichen Diskussionsprozess zwischen denen passieren muss, die Unrecht geschaffen haben und denen, die Unrecht erlitten haben. Das waren nicht wir.
Ich finde schon, man darf ruhig auch eine positive Gerechtigkeit setzen. Aber das ist eine menschliche Setzung, die kein Fundamentum in re naturae hat oder so. Ne? Das ist unser Wunsch und Wille. Und das dürfen und können wir wissen. Und dann können wir auch wissen, dass das begrenzt ist, dass wir auch nicht in der Natur zu suchen brauchen. Die Natur ist irgendwie ungerecht. Aber wir haben aus irgendeiner Quelle, nennen wir sie Gott, nennen wir sie sonst was, nennen wir sie unser Wunschwesen, was auch immer es sein mag, wir haben aus irgendeiner Quelle ein Streben nach Gerechtigkeit.
Ich würde auch nicht diese Aussage unterschreiben, dass es keine Gerechtigkeit gibt. Es gibt wahrscheinlich keine absolute Gerechtigkeit. Das wäre völlig unmenschlich, diese Idee, dass es eine absolute Gerechtigkeit geben könnte. Als denkerische Figur ist es möglich, aber ich glaube, wir Menschen sind eben unvollkommen und deswegen können wir einen Zustand der absoluten Gerechtigkeit nicht erzielen. Und wenn wir es wollen, geht es historisch meistens schief, dann kommt tatsächlich oftmals ein Zustand sehr, sehr hoher Ungerechtigkeit raus.
Aber mit der Erwartung einer gerechteren Welt ist die Welt noch nicht gerechter geworden. Sie ist, wie sie ist.
Konstatierte im Jahr 2004 der Juraprofessor und belletristische Bestsellerautor Bernhard Schlink. In seinem Aufsatz »Der Preis der Gerechtigkeit« erfand er, wie Peter Noll, ein Wort. Ein holprig stolperndes, aber zutreffendes Wort.
Vergerechtlichung.
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 Vergerechtlichung?
Vergerechtlichung. Die juristische Variante der eierlegenden Wollmilchsau. Recht und Gerechtigkeit in einem, wobei Letzteres meist nur in Gestalt der Kompensation von Nachteilen auftritt. damit darf man sich auch unbehaglich fühlen.
Ich verstehe manchmal bestimmte öffentliche Diskussionen nicht. Ich stehe dann davor wie der Ochs vom Tor und denke so, warum? Wenn Menschen sagen, ja, der Staat muss dieses regeln, der Staat muss jenes regeln und das muss alles passieren, damit ich mich wohler fühle. Warum eigentlich der Staat? Warum nicht du selber?
Schlink dachte 2004 ähnlich.
Die Verrechtlichung und Vergerechtlichung des Sozialen birgt das Problem, dass der Einzelne seine selbst, fremd oder auch von niemandem verschuldeten Niederlagen nicht als solche sehen und auch nicht als Herausforderung nehmen kann. Aus schwacher Begabung kann Verletzung des Rechts auf Chancengleichheit werden. Aus der Ruinierung der eigenen Gesundheit Vorenthaltung von Rechten auf Therapie und Rehabilitation. Aus einer verfehlten Ausbildungs- und Berufswahl Verletzung des Rechts auf Arbeit.
Auf der anderen Seite wird genau derselbe Staat für jeglichen Eingriff in irgendeine Form von Privatsphäre, ob es die Erziehung der Kinder ist, ob es die Frage der Führung einer Ehe ist, ob es die Frage der Erbringung einer Arbeitsleistung ist, sofort angegriffen, wenn er irgendetwas regelt.
Dabei können Regeln viel weniger regeln, als man denkt, sagt der Systemtheoretiker.
Das Rechtssystem dient weder als Maschine der Ermittlung von Wahrheiten, noch zur Entdeckung intelligenter Problemlösungen. Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft.
Alle, die darüber klagen, dass es immer mehr Gesetze gibt, Leute, fasst euch an die eigene Nase. Wenn ihr euch besser benehmt, muss der Staat das nicht regeln.
Und vielleicht will der Staat gar nicht so viel regeln. Wie singen wir vor jedem Fußball-Länderspiel doch gleich?
Jürgis Jungs fahrt nach Brasilien, holt für uns den Weltpokal, weil wir alle danach streben, bitte macht es noch einmal.
Also, wenn wir den Text besser kennen als die Fußballer.
Einigkeit und Recht und Freiheit.
Natürlich ist es das Versmaß, der vierhebige Trocheus, der die Wortfolge unserer Nationalhymne bestimmt. Immerhin jedoch, das Recht steht an zweiter Stelle.
Recht.
Freiheit.
Die Einigkeit an erster. Vielleicht eine Wunschvorstellung, vielleicht aber auch nicht.
Angenommen, es wäre nur halb wichtig für dich, dass du den Platz mit mir tauschst. Und angenommen, es wäre auch nur halb wichtig für mich, hier stehen zu bleiben, dann wäre es für uns beide komplett egal, ob wir da stehen oder da. Und wir hätten erstens beide Recht, zweitens beide Freiheit und drittens wären wir einig.
Bekloppt.
Okay. Ich nehme den Vorstoß zurück. War naiv.
Ich meine, ziemlich bekloppt, das nicht so zu sehen.
Echt jetzt?
Ja. Ich lenke ein. Ich will nicht zu den Bekloppten zählen.
Ah, es gibt so viele Bekloppte. Einer mehr zählt nicht. Es gibt sogar bekloppte Gesetze.
Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, Paragraph 267.
Ein Paragraph, den der Anwalt Heinrich Stader, ein literarisches Pseudonym übrigens, die Norm der drei Bekloppten nennt. Es geht darin um die Rückzahlung von Schulden. Gesetzestext?
Hat der Schuldner nicht in Person zu leisten, so kann auch ein Dritter die Leistung bewirken. Die Einwilligung des Schuldners ist nicht erforderlich. Der Gläubiger kann die Leistung ablehnen, wenn der Schuldner widerspricht.
Die Auslegung des Anwalts?
Einer bezahlt, der nicht muss. Bekloppt. Der andere will das Geld nicht haben. Bekloppt. Der Dritte widerspricht, ob schon hernach schuldenfrei, der Bekloppteste. Heinrich Stader. Kurze Einführung in den Juristenhumor.
Aber stellen Sie sich mal vor, Sie möchten auf der Grundlage einer langen Geschäftsbeziehung, dass jemand Ihnen verbunden bleibt, weil Sie in Zukunft beispielsweise neue Produkte demjenigen vorstellen wollen. Der schuldet Ihnen jetzt Geld. Und jetzt sagt er, jemand andere würde das für mich zahlen. Wollen Sie das? Das wollen Sie natürlich nicht. Ne? Sie wollen ja gerade in dem Moment, dass derjenige an Ihnen dranbleibt. Also so bekloppt ist die Idee gar nicht, dass ich die Zahlung von Schulden durch Dritte ablehnen kann und dass auch derjenige, dessen Schulden bezahlt werden, es auch ablehnen kann.
Weil ich, wäre ich ein reicher Dritter...
Die Funktion eines Dritten ist nicht immer makellos.
Wäre ich ein Elon Zuckerberg, ein Jeff Musk, ein Mark Bezos, dann könnte ich Kraft meiner Milliarden die Schulden anderer bezahlen, um wiederum diese anderen zu einer Bringschuld mir gegenüber zu verpflichten. Eine kleine Nettigkeit, ein Liebesdienst. Bringst du meinen Rivalen um die Ecke?
Ja, Man muss es nur erklären. Sie können es so erklären, wie es der Kollege gemacht hat. Dann wirkt es wirklich wie drei Bekloppte treffen sich. Ja? Sie können es aber auch mit Funktionen erklären.
Und die Funktion ist Macht einhegen. Das ist der Rechtsstaat, den es zu loben gilt. Er baut Wälle, Zäune, Wände. Wo es ihn nicht gibt, herrscht der Nicht-Rechtsstaat?
Sprache. Wie heißt der Antagonist des Rechtsstaats? Nicht-Rechtsstaat oder Unrechtsstaat?
Also rein logisch wäre es ein Nicht-Rechtsstaat, in dem eben keine Rechtssicherheit besteht. Das muss nicht unbedingt zu Unrecht führen.
Ich kann mir keinen Nicht-Rechtsstaat vorstellen, weil ich mir diese Staatsform nur als Rechtsform vorstellen kann.
Rein empirisch erfahrungsgemäß ist eben dort, wo kein Rechtsstaat ist, auch ein hohes Maß an Unrecht gegeben, weil irgendjemand ja dann für die Beherrschung der Sphäre des Rechts zuständig ist und die eben dann eben nicht nach rechtsstaatlichen Normen verwaltet wird.
Für Zucht und Sitte in Familie und Staat!
Jeder Mensch hat das Recht auf ein bisschen Glück, auf ein bisschen Sonnenschein und Liebe.
Sobald das Prinzip der unverbrüchlichen Herrschaft des Rechts verdrängt ist durch das Bestehen einer nur unter dem Vorbehalt des politischen anwendbaren Herrschaftsordnung, entstehen neben den Zuchthäusern und Gefängnissen die KZs, Arbeits-, Verschickungs- und Erziehungslager.
Ernst Fraenkel, 1953.
Ernst Fraenkel war ein jüdischer Rechtsanwalt, der in Berlin in den 1920er und 30er Jahren ein Rechtsanwaltsbüro betrieben hat. Von daher hatte der sehr gute empirische Kenntnis eines breiten Spektrums von Rechtsfällen, die er dann nutzen konnte, um dieses Buch vom Doppelstaat zu schreiben.
Weil in der Diktatur das Recht nur unter Vorbehalt gilt, stellt eine jede Diktatur einen Doppelstaat dar. Die Zweispurigkeit eines jeden diktatorischen Regimes eröffnet dem Träger der Staatsgewalt die Wahl, ob er sich des Mittels der gerichtlich verhängten Bestrafung oder des Mittels der administrativen Verschickung bedient. Ob er seine Gegner unter Berufung auf Rechtserwägungen köpfen oder unter Berufung auf Zweckmäßigkeitserwägungen liquidieren will.
Fraenkel definiert das so, die Verfassung des NS-Staates sei gewissermaßen der Ausnahmezustand gewesen, der erklärte dauerhafte Belagerungszustand. Und die Verfassungsurkunde dieses spezifischen NS-Maßnahmenstaates sei die Reichstagsbrandverordnung von Ende Februar 1933 gewesen, die eben einen permanenten Notstand erklärt habe, auf dessen Basis der Führer per Maßnahmen jeweils den eigenen Willen zum Gesetz erklären konnte.
Ernst Fraenkel gelang gerade noch rechtzeitig die Flucht in die USA. Nach dem Krieg kehrte er nach Berlin zurück, wo er eine Professur für Politikwissenschaft erhielt. Sein Buch über den Dual State, 1941 in Amerika verlegt, brauchte bis 1974, um als deutsche Ausgabe zu erscheinen. Heute ist es ein Basiswerk über politischen Totalitarismus. Im Doppelstaat, dem Antlitz aller Diktaturen, behält das Recht zwar seine Ordnungsfunktion, bewahrt aber nicht mal den kleinsten Anschein von Gerechtigkeit. Es gibt Rechtswege, ja, doch im Regelfall stellt sich die Justiz dem Willen des Diktators nicht in den Weg.
Also es konnte durchaus Fälle geben, in denen qua in Anführungszeichen normaler Instanzen Rechtsordnung auch ein Gericht Erfolge erzielt hat gegen den Maßnahmenstaat. In der Regel war es aber umgekehrt. Und auf die Dauer, der NS-Staat dauerte ja nur diese berühmten 12 Jahre, auf die Dauer gesehen hätte sich wahrscheinlich die Maßnahmenordnung gegenüber der Normenordnung durchgesetzt.
Ein Beispiel aus dem Jahr 1937 veranschaulicht die Aussichtslosigkeit, im Doppelstaat sein Recht zu erhalten. Ein Kläger wollte sich gegen eine freiwillige Spende an das sogenannte Winterhilfswerk der Nazis wehren. Die Spende wurde automatisch vom Lohn einbehalten. Doch er kassierte eine harsche Abfuhr. Juristisch war Spendenverweigerung zwar möglich, zog aber eine Bestrafung des Klägers allein wegen der Dreistigkeit seiner Klage nach sich. Wegen dessen, so das Gericht wörtlich,
verwerflicher Ausnutzung der Freiheit, die ihm der Führer im Vertrauen auf die deutsche Seele gelassen habe.
verwerflicher Freiheitsgebrauch. Verwerfungen der Freiheit.
Das ist sozusagen der andere Fall, wo das Gericht irgendwann einknickt, indem das Gericht sagt, der eigentlich gemäß den Rechtsordnungen des positiven Rechtes müsste so und so entschieden werden. Aber dieses Verhalten widerspricht ja im Grunde dem sittlichen Empfinden des nationalsozialistischen Staates. Und deshalb muss dieser Volksgenosse verurteilt werden. Also da schiebt sich wiederum der Maßnahmenstaat über das positive Recht des Normenstaats.
Das Instrument, jemanden zu bestrafen, ohne überhaupt ins Strafgesetz wahrscheinlich zu schauen, war insbesondere Paragraph 2 des Reichsstrafgesetzbuchs, wenn ich mich nicht irre. Dort steht zum einen dieser Grundsatz, Strafen nur auf gesetzlicher Grundlage oder bei Verstoß gegen das gesunde Volksempfinden. Ich glaube, das war der Ausdruck. Und dann hat man natürlich ein Einfallstor, um sich vom Recht zu lösen, um da seine Gesellschaftsvorstellung reinzubringen und damit auch Leute hinter Gitter zu bringen oder umzubringen.
Der Staat soll Rechtsstaat sein. Das ist die Losung und ist in Wahrheit der Entwicklungstrieb der neueren Zeit, sagte Friedrich Julius Stahl in seiner Rechts- und Staatslehre. Und er läutete diese Forderung mit den Worten:
Lob des Rechts. Warum wir Regeln, Vorschriften und Paragraphen brauchen.
Und so gelangt Stahl zu der klassischen Definition des deutschen Rechtsstaatsbegriffs. Der Staat soll die Bahnen und Grenzen seiner Wirksamkeit wie die freie Sphäre seiner Bürger in der Weise des Rechts genau bestimmen und unverbrüchlich sichern.
Ein Feature von Florian Felix Wey. Der Autor dankt seinen Gesprächspartnern für anregende Stunden. Thomas Brechenmacher, Potsdam.
Das Recht lobe ich in den höchsten Tönen, weil es, glaube ich, das ist, was unser aller Leben erst lebenswert macht. Denn wenn wir uns vorstellen, wir würden in einer rechtlosen Welt leben, das wäre fürchterlich.
Sümrüt Gülbay-Peischart, Berlin.
Was tatsächlich unserem Land fehlt mittlerweile, und das ist irre, dass ich als ausgewiesene Linke das erzählen muss, ist, dass wir uns auf unsere Grundwerte wieder besinnen müssen. Dazu gehört eben Verantwortung und Pflicht. Ja, ich habe auch eine Verantwortung in diesem Staat als Mensch, der in das Solidarsystem mit einwirkt. Und ich habe die Pflicht zu einem solidarischen Umgang mit Menschen.
Gero Kellermann, Tutzing.
Ja, es gibt ja häufiger den Kritikpunkt, das ist irgendwie unvernünftiges Recht oder das ist doch unlogisch oder wie auch immer. Es ist ja auch berechtigt, das zu äußern. Und man kann es ja auch politisch versuchen zu aktivieren, diese Kritik, und das Gesetz oder das Recht, um das es geht, zu ändern.
Georg M. Oswald, München.
Dass da das Reich der ewigen Gerechtigkeit angebrochen wäre oder dass es je irgendwo existiert hätte, ist einfach eine Behauptung, die durch nichts zu belegen ist und die auch nie jemand aufgestellt hat als Ziel des Rechtsstaates.
Und Gesine Palmer, Berlin.
Es ist einfach so, dass mich hält, woran ich mich halte. Also das ist so ein bisschen lutherisch gedacht jetzt, ne? Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott, ist dieses berühmte Luther-Zitat. Und so ist es natürlich, du hältst dich an das, woran du dich hältst, und das hält dich.
Nämlich das Recht. Es sprachen Susanne Fluri als die Dritte und Zitatorin.
Wer Recht schaffen soll, muss rechtschaffen sein. Gustav Radbruch.
Justine Hauer und David Formweg als streitendes Paar mit einem zugegebenermaßen weit hergeholten Interessenkonflikt.
Ich vermiete dir meinen Platz.
Du vermietest ihn?
Ja klar, ist doch eine super Idee. Timesharing.
Aber er gehört doch gar nicht dir.
Willst du jetzt dieses wahnsinnig komplizierte juristische Fass über Eigentum und Besitz aufmachen?
Nee, ist schon gut. Was nimmst du denn für eine Viertelstunde?
1.768.000.
Du kriegst den Hals echt nicht voll, ne?
Sandkörner.
Ton und Technik, Gunther Rose und Conor Schaffran. Regie und Zwischenkonferenz, der Autor.
Denken Sie bei allem, was Sie zuletzt über den Maßnahmenstaat gehört haben, nicht an verirrtes Personal in westlichen Demokratien. Das wäre überzogen.
Redaktion Thorsten Jantschek.
Oder doch, denken Sie genau daran.
Urheberrechtlich geschützte Zitate wurden rechtskonform entnommen aus
Gerhard Köbler, Etymologisches Rechtswörterbuch, UTB 1995.
Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren, 2021. Derselbe, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 1998. Derselbe, Das Recht der Gesellschaft, 2021. Alle Surkamp Verlag.
Ingo von Münch, Rechtsstaat versus Gerechtigkeit, Dunker und Humblot, 1994.
Peter Noll, Diktate über Sterben und Tod, Piper Verlag, 1987.
Gustav Radbuch, Aphorismen zur Rechtsweisheit, Vandenhoek und Ruprecht, 1963.
Bernhard Schlink, Vergewisserung, Diogenes Verlag, 2005.
Heinrich Stader, Kurze Einführung in den Juristenhumor, Libelle Verlag, 1996.
Eine Produktion des Deutschlandfunk, 2025.